Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Zu Hause, das große Thema hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur. Und da werden wir jetzt ordentlich zusammenrücken. Warum? Weil in deutschen Städten, vor allem in den angesagten Bezirken, die großen Wohnungen für Familien fehlen. Und bevor diese Familien aufs Land abwandern oder in die ungeliebten Viertel ziehen, nehmen sie die Wohnung lieber eine Nummer zu klein, um das liebgewordene soziale Umfeld zu behalten. Matthias Finger hat sich dieses Phänomen angeschaut. Hallo.
Hallo.
In großen Städten steigen die Mieten und die Immobilienpreise. Eine Strategie dagegen ist, sich mit kleinen Wohnungen abzufinden, also zusammenzurücken. Früher wurde so etwas mit niederem sozialen Status assoziiert. Ist das Verhalten heute aber in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
Ja, oder zumindest denken die Leute viel mehr darüber nach. Sie versuchen einfach mehr aus ihren Wohnungen herauszuholen. Gerade Eltern, die merken, wenn sie zu viele Kinder haben, was in einer Zweiraumwohnung ja schon beim ersten Würmchen der Fall sein kann, ups, wir haben ja gar keinen Platz für ein Kinderzimmer. Die einfachste Lösung ist, das Elternschlafzimmer wird zum Kinderzimmer. Und die Eltern ziehen auf die Wohnzimmercouch. Neu ist das nicht, aber vielleicht nicht mehr so üblich, zumindest bei Menschen, die eigentlich nicht schlecht verdienen. Ich bin ja auch so aufgewachsen mit meiner Mutter in einer Zweiraumwohnung im Ostplattenbau, aber mittlerweile gibt es clevere Alternativen zum Glück. Zum Beispiel wäre da diese Möglichkeit.
Die Küche ins Wohnzimmer verlegen.
Wie die Küche ins Wohnzimmer verlegen? Geht das so einfach? Also muss da nicht die ganze Wohnung umgebaut werden, die ganzen Leitungen verlegt werden, also eigentlich ein unglaublicher Aufwand betrieben werden?
Na, in den meisten Fällen ist der Aufwand überschaubar, meint Innenarchitektin Julia. Die bietet unter anderem platzsparende Konzepte an und könnte allein von den Umbauten leben. So groß ist die Nachfrage. In ihrer eigenen Wohnung hat sie das natürlich auch umgesetzt. Zusammen mit Tochter Belen wohnt sie für eine unschlagbar günstige Miete im komplett ausverkauften Prenzlauer Berg auf 47 Quadratmetern. Normalerweise verfügt jeder einzelne Deutsche rein statistisch über so viel Wohnfläche.
Jetzt sind wir hier vom Kinderzimmer, das war vorher die Küche, oder?
Genau, wenn man bei mir reinkommt, kommt man direkt in die Küche, daneben liegt das Bad und dann habe ich zwei nebeneinander liegende Zimmer. Und da ich eben auch ein Kind habe und ich nicht immer mitspielen möchte, habe ich mir überlegt, gut, dadurch, dass ich das Wasser einfach im Bad habe, kann ich egal zu welcher Seite raus, habe dann sie in die Küche verfrachtet quasi und die Küche in das Zimmer neben das Bad als offene Wohnküche mit Esszimmer.
Also ordentlich umgebaut, aber so ein Umbau, der kostet ja auch Geld. Warum sollte ich denn für Baumaßnahmen Geld ausgeben, wenn ich eh nur miete und mir die Wohnung gar nicht gehört?
Na, weil du in deinem Kiez bleiben willst und Geld sparen möchtest, so paradox das klingen mag.
Also ich denke immer, wenn man sich die Mietpreisentwicklung anguckt, ist der finanzielle Aufwand definitiv gerechtfertigt, weil er nicht wahnsinnig hoch ist für das, was man im Zweifel an Umzugskosten und wesentlich mehr Miete in einer neuen Wohnung bezahlen würde.
Zu zweit auf 47 Quadratmetern. Ich muss sagen, ich wohne alleine auf 59 Quadratmetern. Da kommt man sich schon sehr nah, wenn man so eng beieinander wohnt. Fühlen sich die beiden denn da noch wohl?
Ja, also jeder hat seinen Bereich. Das Kind lebt in der alten Küche. Julia residiert in einem kombinierten Wohn- und Schlafzimmer mit großem Durchbruch hin zur Wohnküche. Sie sagt, sie liebt das luftige Lebensgefühl dort.
Julia hält sich ja praktisch immer in Gemeinschaftsräumen dann eigentlich auf. Stört sie das nicht? Das ist ja gar keine Privatsphäre mehr dann für sie.
Nein, also jeder hat da auch so verschiedene Bedürfnisse und wer gerne Leute um sich hat, vermisst das vielleicht gar nicht so. Aber klar ist, beengtes Wohnen kann auch wie konstanter Lärm ein Stressor sein und krank machen.
Ich spreche hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur mit meinem Kollegen Matthias Finger über das Phänomen des Zusammenrückens in Wohnungen. Was macht denn dieses kompakte Wohnen mit unseren Zweierbeziehungen?
Ja, also ich habe auch mit Caro gesprochen, die wohnt mit ihrem Freund Franz, beide sind 33, und der fünfjährigen Tochter Anouk in Berlin-Neukölln, ebenfalls in einer Zweiraumwohnung. Und die drei haben sich für folgende Variante entschieden.
Durch Hochbetten mehr Wohnraum schaffen.
Also ins Schlafzimmer haben die ein riesiges Hochbett reingezimmert, das über die gesamte Breite und fast die komplette Länge des Raumes geht. Darunter befindet sich Anouks Kinderzimmer. Caro nennt das kuschelig wie im Hobbithaus.
Ihr teilt euch jetzt hier auch ein Schlafzimmer mit eurer Tochter.
Genau, dazu muss man sagen, das ist primär ein Kinderzimmer. Und wir haben halt eine Ebene eingezogen und auch eine Trennwand. Und wir schlafen sozusagen über dem Kinderzimmer. Und sie hat aber auch noch ein Bett in ihrem Kinderzimmer.
Wenn wir jetzt mal hier hochkrabbeln, dann geht es ja die Leiter hoch zu eurem Bett. Könnt ihr denn da abends Videos gucken im Bett? Oder wie ist das jetzt so geräuschmäßig? Die Tochter kann ja alles hören, was passiert.
Na gut, nachts schläft sie. Das ist jetzt nicht das Problem.
Ein gemeinsames Schlafzimmer für drei Personen, das ist ungewöhnlich, noch dazu, wenn man wirklich alles hören kann, was da eventuell passiert. Andererseits passiert ja in Schlafzimmern tagsüber gar nicht so viel. Ist das in kleinen Wohnungen dann verschenkter Raum, der eben anderweitig genutzt werden kann?
Richtig, so ein Hochbett ermöglicht eine dritte Raumsparvariante.
Zimmer zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich nutzen.
Das Kind spielt den ganzen Tag in dem Zimmer, nur nachts klettern die Eltern nach oben in ihren abgetrennten Bereich. Da wird nicht gespielt. Ein eigenes Zimmer vermisst Caro nicht.
Ihr lebt zu dritt auf 57 Quadratmeter. Geht man sich da nicht auf den Geist manchmal?
Manchmal schon, aber ich glaube, das würde man auch in einer größeren Wohnung. Das liegt dann eher an anderen Themen.
Aber auch hier, Schlafzimmer und Wohnzimmer sind Gemeinschaftsräume. Caro und Franz haben also keine Rückzugsorte. Hat das Auswirkungen auf ihre Beziehung?
Also Caro scheint da ziemlich robust, aber natürlich kann enge Beziehungen gefährden, sagt Psychologin Barbara Perfahl.
Es gibt einen Konflikt um den Raum, es gibt im Tagesablauf Konflikte, es gibt Konflikte drum, dass immer Zeugs rumliegt. Also man fühlt sich dann sozusagen von den Sachen der anderen schon irgendwie eingeengt. Das fördert Konflikte und Konflikte sozusagen sind wiederum Stressoren. Das belastet wirklich auch die Beziehungen.
Und Caro merkt da nichts davon, ja?
Na, zumindest hat sie nichts erwähnt. Ihr kompaktes Leben hat sie ganz bewusst gewählt.
Ich finde einfach schön, sich nicht so krass auszubreiten auf 100 Quadratmeter, weil umso mehr Platz man hat, umso mehr Dinge schafft man auch an.
Und umso mehr muss man auch sauber machen. Günstiges Wohnen in einem netten Kiez hat mittlerweile seinen Preis, nicht nur materiell. So müssen auch Caros Klamotten in eine einzige Kommode passen und hunderte Bücher hat sie verschenkt für ein kompaktes Leben.
Was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Wohnung extrem günstig ist. Also sie hat echt noch eine super Kaltmiete, weil wir halt lange reisen, einmal im Jahr, mindestens einen Monat weg oder sogar öfter. Dann haben wir noch einen Garten, der auch nicht so günstig ist, in der Nähe von Strausberg. Und das alles könnten wir nicht machen, wenn wir jetzt eine Kaltmiete von 1200 Euro hätten. So teuer sind in unserem Haus sanierte Dreiraumwohnungen.
Vielleicht hat Caros Lebensmodell ja auch mit ihrer Ostsozialisierung zu tun. Sie war zwar erst drei, als die Mauer fiel, aber in der DDR war das Leben auf engem Raum ja eher Normalität und dürfte zumindest ihre Eltern geprägt haben. Also von meinen Freunden haben viele mit ihren Geschwistern bis zum Auszug in einem Zimmer gewohnt. Als Einzelkind ist mir das erspart geblieben. Im Wohnheim war ich später mal mit drei anderen Jungs auf einer Bude und fand das extrem nervig, einfach nie allein zu sein. Wer aber so aufgewachsen ist, dass für jeden ein eigenes Zimmer Standard ist, für den ist das sicher eine Umstellung und eine Herausforderung, so eng zusammenzurücken.
Also das Leben auf wenigen Quadratmetern ist möglich, das kennen wir ja auch, noch verschärfter vom Hörensagen oder vielleicht auch selbst erlebt von Städten wie Paris, Tokio oder New York. Und da nähern wir uns jetzt vielleicht langsam so an, oder?
Vermutlich. Wenn alle in die Städte ziehen, ist doch klar, dass in den Zentren irgendwann kein Platz mehr ist. Doch auch klimatechnisch kann es so nicht weitergehen. Großzügige Altbauwohnungen haben eine viel schlechtere Ökobilanz als kleinere Apartments. Frank Trentmann ist Historiker an der University of London und hat das Buch Die Herrschaft der Dinge geschrieben. Für ihn ist Wohnen eine Form des Konsums. Ehemals öffentlich verrichtete Tätigkeiten wandern ins Private ab, wie Wäsche waschen in der gemeinsamen Waschküche.
Wenn jeder in der eigenen Wohnung eine eigene Küche, eine eigene Waschmaschine, einen eigenen Trockner und so weiter und so fort erwartet, dann hat das riesige Folgen fürs Klima. Aber es gibt natürlich durchaus die Möglichkeit, dass Menschen sich entschließen, mehr gemeinschaftlich zu wohnen und nicht wie in den letzten 20 Jahren zunehmend darauf pochen, in einer großen Wohnung weiterleben zu dürfen.
Der Klimawandel, sogar unser Zusammenleben, unser Zuhause wird er beeinflussen.